Jetzt im HKA-Podcast. Was machen eigentlich die Nachhaltigkeitsbeauftragten der Hochschule und was nicht?
Also es soll wirklich nicht etwas Vorgegebenes oder von uns nur Ersonnenes sein, sondern es sollen alle mitmachen. Deswegen Kommunikation ist schon extrem wichtig intern, aber wir wollen uns natürlich auch vernetzen und lernen von anderen, was wir auch schon tun.
Und wir wollen natürlich die Energie und die Innovationskraft, die in der Hochschule steckt, nutzen und dann viel mehr Impact haben am Ende, als wenn wir das alleine uns ausdenken oder als wenn es ein paar wenige machen. Wir wollen, dass natürlich alle mitgenommen werden.
Da brauchen wir das positive Ziel, dass wir ein übergeordnetes Ziel haben, für das wir brennen und das uns stolz macht.
Der HKA-Podcast. Die Hochschule Karlsruhe zum Anhören. Mit Anneke Reinsperger.
Hallo und herzlich willkommen zum HKA-Podcast. Beauftragte für ein bestimmtes Thema sind nichts Neues an einer Hochschule. So gibt es zum Beispiel Beauftragte für Datenschutz, Antidiskriminierung, Gleichstellung und so weiter. Neu ist seit kurzem ein Dreierteam für Nachhaltigkeit bei uns an der Hochschule. Das besteht aus zwei Professoren und einer Professorin, nämlich Olivier Schecker, Andreas Heberle und Christine Preissach. Allesamt Professor Doktor in verschiedenen Bereichen wie Maschinenbau oder Informatik und engagiert darüber nachzudenken, wie man Folgendes besser organisieren kann. Den Campus, die Lehre, die Mobilität aller an der Hochschule und nicht zuletzt das Zusammenarbeiten und das Wohlbefinden an der HKA. Denn nachhaltig zu arbeiten heißt auch in alle Bereiche der Hochschule reinzugucken, bis hin zur Mülltrennung in den Teeküchen. Deshalb war meine erste Frage an die Profs, die mir allesamt das Du angeboten hatten: Wie weit geht der Job der Nachhaltigkeitsbeauftragten? Nachhaltigkeit ist einfach ein Riesenbegriff. Sobald ich angefangen habe, hier zu recherchieren, war es einfach klar, Nachhaltigkeit ist ja auch Mobilität, ist Bauen, ist alles Mögliche an Technik, an Energiewende, Produktion, sage ich mal. Aber wie weit geht das jetzt eigentlich auf dem Campus? Wie weit kann es gehen? Thema Müllrecycling oder so. Durchwühlt ihr jetzt den Müll? Seid ihr die Müllpolizei? Wie sieht das jetzt aus?
Wir sind nicht die Müllpolizei, auf keinen Fall. Wir werden kein Micromanaging machen. Aber wir wollen die Möglichkeiten überhaupt bieten, dann überhaupt Müll zu trennen. Und das ist ein konkretes Projekt, wo wir auch jetzt dran gehen, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt. Und dafür muss man nicht die Leute zwingen, sondern ich glaube, jeder macht es ja schon zu Hause. Und es ist eher ungewöhnlich, dass es hier nicht so ist. Ja, also das wäre auf jeden Fall so was ganz Konkretes, ganz ohne jetzt die Leute zu kontrollieren, sondern ich sehe mich eher als Möglichmacherin, ja, für solche Dinge.
Okay, vielleicht können wir mal so ein bisschen durchgehen, aus welcher Fachrichtung ihr kommt. Vielleicht fangen wir bei dir an, Olivier. Was ist so dein Steckenpferd? Was machst du in deinem Alltagsjob und wie hängt das mit Nachhaltigkeit zusammen?
Mein Alltagsjob hat erstmal wenig mit Nachhaltigkeit zu tun. Also ich wurde berufen für die Mikrosystemtechnik. Da gibt es natürlich Themen, die in Verbindung zur Nachhaltigkeit stehen, aber erstmal ist das sehr lose. Wenn man aber ein bisschen breiter denkt, nämlich über Labore, über Produktionseinheiten, Produktionslinien, über die Art und Weise, wie man ein Projekt angeht, dann wird klar, dass das an verschiedensten Ecken zu finden ist, die fächerübergreifend sind. Also da ist mein Fach nichts Besonderes. Das wäre zum Beispiel, wir sind gerade dabei, das Rheinraumlabor im F-Gebäude zu untersuchen, wie die Energieverbräuche sind, beziehungsweise wie die Modi aussehen in Abhängigkeit der äußeren Gegebenheiten, sprich welche Feuchte wir gerade an dem Tag haben, welche Temperatur, um dann sinnvoll dieses Labor ansteuern zu können, um besonders wenig dann Energie zu verbrauchen. Und da sind riesige Faktoren möglich. Das kann im Grunde genommen jeder machen, egal ob Maschinenbau, Fahrzeugtechnologie, Programmieren. Also das ist losgelöst von meinem Fach. Das heißt, die Nachhaltigkeit ist eher vielleicht eine Art und Weise, wie man die Lehre angeht, wie man seine Forschungstätigkeiten angeht, als ein bestimmtes Thema.
Okay, also Energiesparen ist ein Thema, was so deins wäre, sagen wir mal.
Ich würde jetzt kein Thema als meins betrachten. Ich würde eher sagen, es gibt die ganze Bandbreite, in der man Einfluss hat. Und dann versucht man einfach, diesen Einfluss überall reinzubringen. Das kann natürlich Energie sein, das kann aber auch die Art und Weise sein, wie man Projekte angeht. Also zum Beispiel versuche ich am Anfang eines Projekts in dem Vorgabenkatalog nochmal Ziele, was Ökobilanz angeht, festzusetzen. Oder versuche ich auch die Studierenden damit auseinanderzusetzen, wie ihr Projekt danach genutzt wird, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Also man versucht eher so einen größeren Blick zu haben, als dass man direkt in das Werkzeug, was weiß ich, Mechatronik, reingeht, ohne sich weitere Gedanken zu machen. Also es ist nicht themenspezifisch, nochmal. Und es ist auch nicht Energie. Es ist eher, ich schaue mir das Gesamte an und sage, es ist sinnvoll. Ich glaube, mit sinnvoll habe ich im Grunde genommen gut alles abgedeckt.
Sinnvoll muss es sein.
Ja.
Okay. Andreas, bei dir, aus welcher Fakultät kommst du? Was ist so dein Themenbereich?
Also ich bin als Informatiker bei der Wirtschaftsinformatik und man könnte ja erstmal denken, das hat mit Nachhaltigkeit erstmal nicht so viel zu tun. Ich bin also eher IT-Experte und entwickle mich aber immer mehr zum Nachhaltigkeitsexperten. Und das hängt zum einen mit einem meiner Themen zusammen. Ich beschäftige mich mit der Digitalisierung von Geschäftsprozessen und das Thema Digitalisierung hat einen sehr großen Impact auf einmal auf Nachhaltigkeit auf der einen Seite. Wenn man an künstliche Intelligenz denkt und den Energieverbrauch, der dafür nötig oder der dabei entsteht, dann hat es einen relevanten Abdruck bezüglich Nachhaltigkeit. Auf der anderen Seite ermöglicht das natürlich auch neue Dinge. Und an der Hochschule Karlsruhe zum Beispiel machen wir jetzt gerade was, wo es ums Thema Smart Heating geht.
Also Smart Heating.
Smart ja. Heating.
Nicht also Heating. Vielleicht nicht, das Eating, auch
nicht, nicht Eating, sondern Heating. Mit dem Ziel, unsere Heizung effizienter zu machen und die Steuerung zu verbessern.
Also Apps, also in deinem Themenbereich Informatik könnte man zum Beispiel Smart Apps, könnte man sagen. Also ich habe mir das überlegt, wenn man jetzt alle Fakultäten der Hochschule zusammenbringen müsste, um ein Nachhaltigkeitsprojekt zu machen, fiel mir ein, okay, vielleicht ein Haus, was nachhaltig gebaut ist. AB wäre da Ansprechpartnerin. Dann EIT für die ganze Elektronik, die smart sein muss. Dann, was haben wir noch? IWI für die Apps, die gut funktionieren müssen. Und auch für die Wirtschaftlichkeit, die dann damit einhergeht.
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, ja.
Ja. Was haben wir noch? IMM für die
Kommunikation und Design oder so.
Christine, ja. Du warst zwei Jahre lang bei IMM. Vielleicht kannst du da so ein bisschen erzählen.
Ja, also ein Bereich von IMM hat ja mit Kommunikation zu tun und mit Medien. Und auch, die haben ja einen neuen Studiengang, Informationsdesign. Ja, also wo das sicherlich helfen würde am Anfang bei der Konzeption oder der Kommunikation.
Genau, wo die Nutzerinnen und Nutzer auch wissen müssen, wie das eigentlich alles funktioniert. Wie kann ich noch effizienter sein? Dann, was gibt es noch für Fakultäten? 3 oder 4 haben wir jetzt durch.
Wirtschaft.
Geschäftsmodelle.
Geschäftsmodelle. Okay. Wen haben wir noch vergessen?
MMT.
MMT.
Ich habe meine Fakultät vergessen.
Okay. Christine, kommen wir zu deinem Spezialgebiet Data Science. Was
genau.
Gibt es da für Projekte, die man als nachhaltig bezeichnen könnte?
Ja, also ich mache Umweltmonitoring als Vorlesung für den Studiengang Data Science und einen anderen Studiengang bei IMM, also zusammen. Da geht es darum, wie geht man überhaupt mit Umweltdaten um? Was sind Umweltdaten? Welche Algorithmen kann man da nutzen? Welche Verfahren? Aber natürlich auch, was ist eigentlich Nachhaltigkeit? Also schon auch die Fakten zu Klima bringe ich. Also Domänenwissen ist ja immer wichtig. Die Data Scientists sollen natürlich eine Domäne gut kennen oder mehrere natürlich. Und eine ist halt Umwelt. Ja? Und das heißt, die lernen dann mit ganz konkret mit Daten zu arbeiten, mit Satellitenbildern, mit Sensordaten.
Mhm. Wetterdaten auch?
Ja, genau. Also Wetterdaten ist auch Sensordaten meistens, dass man eine Wetterstation hat und da alle möglichen Sensorik drin hat und dann die Daten halt bekommt. Und das gibt es hier in Karlsruhe auch ganz viel.
Mhm. Das heißt, ein Rundumpaket hätten wir schon mal hier an der HKA. Wie geht es jetzt sozusagen mit euch als Nachhaltigkeitsbeauftragten in die Zukunft? Welche Projekte, wir spinnen jetzt einfach mal, habt ihr da vor Augen?
Also wir haben so ein paar allgemeine Punkte uns zusammengeschrieben, die eher so auf einem höheren Level zu sehen sind. Und ich würde mal so mit dem großen Ziel anfangen. Und das wäre, dass wir eine Vorreiterfunktion, was die Nachhaltigkeit angeht, einnehmen. Und das ist nicht nur Vorreiterfunktion entgegen anderen Hochschulen, sondern auch für die Gesellschaft. Und dann, wenn man das runterbricht, eine Ebene tiefer, ich fange mal mit dem ersten an, ihr könnt gerne mit den weiteren machen. Wir haben uns aufgeschrieben, Analyse und Transparenz der Gegebenheiten der HKA. Also etwas Nachhaltigkeit gestalten. Nachhaltig gestalten funktioniert nur, wenn ich weiß, woran ich bin. Und da sind Nachhaltigkeit-Reports drin, Energiemonitoring von Laboren und so weiter und so fort. Dass man weiß, was der Anfangspunkt ist.
Ganz wichtig ist dann halt ins Handeln zu kommen. Das heißt, wir wissen dann, wo stehen wir eigentlich. Also wir haben auch die Daten, das ist mir auch wichtig, dass wir wirklich wissen, wie viel Energie verbrauchen wir wo und so weiter. Und eben ein Reporting haben, dass wir wissen auch, wie viel CO2 verbrauchen wir. Aber dann geht es natürlich darum, dann tatsächlich Energie zu sparen, tatsächlich die Emissionen hier auch runterzubekommen. Das heißt, da wollen wir ganz konkret ins Doing kommen, konkrete Projekte auch, Smart Heating wäre eins, was da reingehören würde, wo wir auf jeden Fall Energie sparen würden im Winter. Und das wären so der zweite Punkt, ganz konkret CO2-Emissionen.
Also ich denke an Bauvorhaben, die es ja konkret auch gibt. Stichwort Campus 2030 Plus, da ist auch schon einiges vorgelegt worden. Das heißt, ihr schaut euch auch das an oder gibt es noch andere?
Ja, also Gebäude sind sicher das Erste, woran man auch denkt. Also wenn man weiß, wo die CO2-Emissionen eigentlich herkommen, schaut man natürlich, was kann man tun, entweder um selber Energie zu erzeugen, also erneuerbare Energien. Das war so das Erste, was ich gedacht habe in diesem Gremium, wo wir auch vorher drin waren. Ich habe es immer noch nicht aufgegeben. Ja, also es ist aber nicht ganz in unserer Hand. Ja, also die Gebäude gehören ja nicht uns als Hochschule. Und das heißt, da müssen wir in Kooperation mit anderen versuchen, so viel wie möglich zu tun. Aber wir haben es nicht ganz in der Hand. Das heißt, wir bleiben dran, aber andere Dinge haben wir viel mehr in der Hand. Wie zum Beispiel nicht unsinnig heizen mit offenem Fenster oder so.
Und auf die Gefahr hin, mich unbeliebt zu machen, manchmal ist auch weniger mehr. Das heißt, Bauvorhaben, die nicht durchgeführt werden, sind natürlich eine gute Möglichkeit, CO2-Emissionen zu reduzieren. Es lohnt sich auch da nochmal die Sinnhaftigkeit von Vorhaben in Frage zu stellen, um zu schauen, ob der Gewinn wirklich in Relation zu dem, was es kostet, steht. Und wenn ich sage kostet, dann meine ich definitiv CO2.
Ja, absolut.
Andreas, du hattest noch eine Ergänzung?
Ja, genau. Der dritte Punkt, den ich eigentlich erwähnen wollte, da geht es eigentlich darum, die Hochschule zu einem lebenswerten Platz zu machen für alle Beteiligten, damit im Prinzip auch Identifikation zu schaffen. Die Leute, es wird sich um die Gesundheit der Leute gesorgt. Leute können partizipieren, können mitgestalten, mitwirken und können ihren Teil dazu beitragen, die Hochschule nachhaltiger zu machen.
Das heißt, sowohl Studis als auch Profs, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, einfach alle auf dem Campus.
Genau.
Inklusive der Tiere, die wir ja auch hier haben.
Ja, inklusive Achtung der Tiere, sagen wir es so. Aber es sollen tatsächlich alle mitwirken. Und mit allen meine ich tatsächlich auch die Studierenden, die Mitarbeitenden in ihren unterschiedlichen Rollen, vielleicht aber auch mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen und Präferenzen. Vielleicht interessieren sie sich für, wie kann ich den Campus grüner machen? Vielleicht interessieren sie sich für das Thema Mülltrennung oder vielleicht geht es einfach um Gesundheit. Und Leute haben damit natürlich mehr Identifikation, wenn sie sich mit ihren Präferenzen einbringen können.
Sagen wir mal, ich habe jetzt als Mitarbeiterin eine Idee oder mir ist irgendwas aufgefallen. Könnte ich dann zu euch kommen mit meiner Idee oder mit meinen Fragen?
Unbedingt.
Erstmal zu uns natürlich, aber wir würden dann natürlich auch versuchen, das auf die Straße zu bringen oder die Idee in die Realität zu bringen. Und dann sind wir natürlich bei dem Thema, wie kann so ein Projekt gestaltet werden? Was für Mitstreitende gibt es für dieses Projekt? Wie passt das zur Strategie der Hochschule? Wo kommt Budget her? Was für Regeln muss man einhalten? Und da sind wir zum Teil, können wir zum Teil unterstützen, aber zum Teil müssen wir dann auch den Rest der Hochschule oder das Rektorat mit einbeziehen.
Also wir bieten nicht das All-Inclusive-Paket, aber mit der Person, die mit der Idee kommt, versuchen wir etwas zu entwickeln, das sinnvoll ist und funktioniert.
Was macht ihr denn in Sachen Lehre? Ihr seid alle Professoren hier in der Hochschule. Wie findet Nachhaltigkeit in Vorlesungen, in Seminaren statt? Was habt ihr da für Beispiele?
Ja, mein Beispiel liegt auf der Hand. Wir versuchen ja seit einigen Jahren, das Klimapuzzle in die Lehre zu integrieren. Es ist auch so, dass zum Beispiel die gesamte Fakultät MMT das für alle Erstsemesterstudierenden anbietet.
Vielleicht kannst du kurz erklären in zwei Sätzen, was das eigentlich ist.
Ja, es ist ein Serious Game, bei dem man lernt, wie das Klima funktioniert, wie das Systemklima funktioniert. Und das ist gespeist durch Daten aus dem Weltklimarat, also wirklich streng wissenschaftliche Daten. Und dann muss man mit Karten die Abhängigkeiten der verschiedenen Elemente darstellen mit Pfeilen und bekommt dann am Ende so ein gesamtes Bild, wie das zusammenhängt. Das ist zwar bis zu einem gewissen Punkt eine vereinfachte Darstellung, aber sie gibt so die größten Abhängigkeiten dar, beziehungsweise zeigt nochmal, wie das Problem sich entwickelt hat und vielleicht auch, was man dann machen kann. Mhm. Und dieses Klimapuzzle, das ist ein super Einstieg in das Thema Nachhaltigkeit. Ich habe nochmal geschaut, weil wir ja die gesamten UN-Ziele angehen sollen. Und das deckt 12 der UN-Ziele ab von allen 17. Also da ist wirklich für alles, was drin, Leben unter Wasser, Leben am Land, natürlich aus Maßnahmen zum Klimaschutz, nachhaltiger Konsum, Produktion und so weiter und so fort. Danach muss natürlich noch was kommen. Also das ist eine einmalige Sache, die 3 Stunden dauert. Und dann liegt es an den verschiedenen Kollegen, diesen Impuls zu nutzen und diesen Impuls zu etwas zu machen.
Also das Klimapuzzle ist sozusagen für alle Fakultäten zugänglich, habe ich das richtig verstanden? Und dann liegt es am einzelnen Lehrenden, was damit gemacht wird.
Ja, zum Beispiel habe ich eine Vorlesung Nachhaltiges Wirtschaften und da nutzen wir das Klimapuzzle natürlich als Einstieg. Es geht um Zusammenhänge und Abhängigkeiten im Kontext Klima. In dieser Vorlesung geht es auch um systemisches Denken und dann passt das natürlich gut als Beispiel.
Das ist ein gutes Stichwort, vielleicht kannst du das noch ein bisschen ausführen. Wirtschaft und Nachhaltigkeit kann sich ja auch ziemlich beißen.
Ja, das ist tatsächlich einer der Vorwürfe, die ich an die traditionelle Lehre in der Wirtschaft habe. Dann werden Wirtschaftsmodelle in den Vordergrund gestellt, die einfach kapitalistisch orientiert sind oder profitorientiert sind. Und das ist meiner Meinung nach nur noch heutzutage nicht mehr ganz zeitgemäß. Und die Nachhaltigkeit kommt an der Stelle zu kurz. Und deswegen plädiere ich dafür, dass wir mehr Nachhaltigkeitsaspekte auch in die Grundlagenvorlesungen kriegen müssen. Oder dass es Vorlesungen gibt, wo eben andere Wirtschaftsmodelle betrachtet werden. Und in der Vorlesung, die ich im Master halte, geht es um nachhaltiges Wirtschaften und dann betrachten wir eben zum Beispiel die Kreislaufwirtschaft als einen Ansatz, um mehr Nachhaltigkeit in die Wirtschaft reinzukriegen.
Christine nickt. Du hast ein Projekt gerade am Laufen mit der ERNBW. Magst du da vielleicht gerne mal was dazu sagen?
Ja, da geht es um Windenergie, also um erneuerbare Energien, wo wir natürlich die Energiewende stark antreiben wollen alle. Und das funktioniert auch in Teilen und die ERNBW macht da ja auch mit. Das heißt, da sind ganz viele Projekte, also Windräder geplant. Und da geht es darum, Data Science und maschinelles Lernen einzusetzen, um das zu ermöglichen. Denn erstens wollen wir nicht, dass die Windenergieanlagen kaputt gehen oder wir es nicht merken und dann steht ein Windrad still. Das merkt man, wenn man auf der Autobahn fährt, vielleicht im Norden, sieht man schon immer wieder welche, die stillstehen. Es könnte sein, dass es kaputt ist, muss aber nicht. Und da geht es darum, über Automatisierung und KI zu erkennen, was kaputt ist oder kaputt gehen wird. Und dadurch und dann braucht man nicht ganz so viele Fachkräfte, die eben fehlen, um diese Anlagen zu monitoren. Also
das heißt, ihr schaut euch die Datensätze an und merkt dann ziemlich schnell, okay, da ist irgendwas irregulär. Da sollte man mal hinschauen. Also ihr schaut euch einfach Zahlen an.
Genau. Und das ist ja auch so, also ich sehe das als meine Mission, weil das meine Expertise ist mit den Daten und dem Data Science, eben auch in diesen Richtungen, also Nachhaltigkeit, erneuerbare Energien, zu wirken, einfach mit meinen Fähigkeiten und meinem Team.
Ich finde das ein ganz tolles Beispiel, um nochmal zu zeigen, dass man ein Werkzeug, jetzt in diesem Fall KI, so oder so verwenden kann und der Energieverbrauch für die KI, die so etwas macht, ist natürlich absolut sinnvoll. In anderen Bereichen wäre es dann weniger der Fall.
Ein Thema haben wir jetzt noch nicht genannt, nämlich Mobilität. Da wird konkret auf dem Campus auch einiges gemacht. Habt ihr da Beispiele, Christine?
Also ich glaube, es wird zwar was gemacht, aber ich finde, man müsste noch viel mehr machen. Also ich denke da ganz oft eher an die Forschung und es gibt auch Beispiele von anderen Hochschulen. Also man fliegt eigentlich viel dann auf Konferenzen, wenn man erfolgreich ist in der Forschung. Und ich glaube, da muss was gemacht werden, weil das, da haben wir einen hohen, also wir haben es noch nicht ermittelt. Wir sind ja noch in der Phase, wo wir Transparenz schaffen. Ich kenne die Zahlen noch nicht, aber es ist schon so, dass die meisten Hochschulen halt einen großen Fußabdruck haben bezüglich CO2 mit den Flügen. Und da gibt es schon ein paar schöne Beispiele von anderen Hochschulen, wo man vielleicht was tun kann.
Mhm. In welche Richtung geht das dann?
Da geht es so ein bisschen drum, so ein, ein Budget zu haben, also für jede Forschungsgruppe und also einen Anreiz zu schaffen, weniger zu fliegen. Ja? Also über Mittel, über Budgets, da also ja Anreize zu schaffen. Nicht zu verbieten, aber Anreize zu schaffen, weniger zu fliegen.
Mhm. Also durchsparen.
Das ist ein ganz gutes Beispiel, dass wir natürlich auch darauf abzielen, in die Prozesse an der Hochschule reinzukommen. Weil Dienstreisen werden beantragt, werden genehmigt, es gibt werden bezahlt. Und zukünftig ist vielleicht der CO2-Fußabdruck bei einer Dienstreise auch ein Kriterium.
So, was ist jetzt, wenn ihr eine Professorin, einen Professor habt, der die aber sagt, nee, ich muss ganz dringend nach Toronto und ich will natürlich dorthin fliegen und nicht mit dem Segelschiff, was ja auch gebaut wird, ein Segelboot, will ich nicht unbedingt machen. Gibt es da dann Diskussionen? Wie sieht das dann konkret aus?
Wir verbieten das einfach.
Oh, ich sehe schon die Schlagzeile. Ich sehe schon die Schlagzeile.
Ja, aber das ist ja genau das, was Christine sagte. Also die Anreize so schaffen, dass es weniger interessant wird, es zu machen.
Ja.
Und ein Ziel von uns ist natürlich, dass die Leute verstehen, dass es vielleicht günstiger ist oder schlauer ist. Oder vielleicht auch für zukünftige Generationen besser ist, wenn man sparsam umgeht.
Genau, Aufklärung ist, glaube ich, schon. Oder halt Klimabildung ist halt einfach das, was wir am besten leisten können. Zum Beispiel mit dem Klimapuzzle und mit anderen Tools. Aber ich glaube, das haben wir halt direkt in der Hand. Wir werden niemandem das verbieten. Ja, also ich muss dir widersprechen.
wir ergänzen uns. oder regulieren uns.
Wir kommen langsam jetzt zum Schluss. Vielleicht noch ganz kurz das Studierendenwerk. Wie sieht es da aus mit Essen? Healthy Eating?
Ja, die sind ziemlich gut unterwegs. Also die haben sich schon seit 2-3 Jahren, ich habe es nicht mehr im Kopf, damit befasst, wie das Essen einen Einfluss auf unsere Umwelt hat. Also sie haben einen entsprechenden Score in der Mensa. Ich glaube, Rodung von Flächen ist da ein Punkt, Wasserverwendung, CO2-Emissionen, den vierten habe ich jetzt nicht mehr parat.
Also man kann auf einen Blick sehen, ist mein Essen gesund? Nehme ich jetzt lieber die Spaghetti Bolognese oder die Couscous-Pfanne oder sowas? Und dann sieht man den Unterschied.
Ja. Wobei nicht vermischen, gesund und Einfluss auf die Umwelt. Ja. Das sind wirklich zwei verschiedene Sachen. Und da geht es in der Tat hauptsächlich um den Einfluss auf die Umwelt. Wenn es dann noch zusätzlich gesund ist, toll. Ist es übrigens.
Und tatsächlich macht das Studierendenwerk schon relativ viel in dem Gebiet. Aber auch zum Beispiel, wie sie ihre Ressourcen ausnutzen. Also die sind schon sehr vorsichtig mit dem Produzieren neuer Speisen, wenn sie nicht genau wissen, dass die noch aufgebraucht werden. Also da gibt es schon viel mehr Dinge, die tun, von denen man oft nichts weiß.
Es gibt kleine Schritte, es muss viel kommuniziert werden. Welche Schritte geht ihr jetzt konkret?
Es geht darum, wirklich Anreize zu schaffen, dass man sein Verhalten in die eine Richtung oder die andere lenkt und das auch dann positiv gestaltet.
Aber wir wollen natürlich auf unterschiedlichen Ebenen Einfluss nehmen bzw. wirken. Und es beginnt ganz oben bei strategischen Geschichten. Wir wollen, dass Nachhaltigkeitsaspekte mit in der Strategie der Hochschule berücksichtigt werden. Wir wollen auf der thematischen Ebene arbeiten. Das bedeutet Nachhaltigkeitsaspekte in der Lehre und in der Forschung. Und wir wollen aber natürlich auch Regeln und Prozesse mit beeinflussen. Das betrifft Beschaffung, das betrifft das Verwenden von beschafften Geräten oder Wiederverwenden, das betrifft das Reparieren. Und jetzt sind wir auf einmal auf der Projektebene, wo wir unterschiedlichste Ansatzpunkte sehen, die zum Teil Quick Wins sind, oder wir versuchen möglichst schnell die Mülltrennung hinzukriegen, wir versuchen möglichst schnell Wasserspender in der Hochschule zu organisieren. Und dann gibt es eben länger laufende Geschichten, wie diese Smart Heating.
Also ich höre daraus, dass natürlich die Vernunft ist dabei. Das ist alles sehr vernünftig, diese Nachhaltigkeit. Aber es soll auch lebenswert sein. Also für die Gemeinschaft, ein soziales Projekt auch. Ja. Sehe ich das richtig?
Absolut. Also wir wollen ja die Leute mitnehmen. Und du hast es gesagt, es geht wirklich um Partizipation. Weil ich glaube, das überzeugt ja am meisten, wenn man mitmachen kann, wenn man mitentscheiden kann. Und das soll es sein. Also es soll wirklich nicht etwas Vorgegebenes oder von uns nur Ersonnenes sein, sondern es sollen alle mitmachen. Deswegen Kommunikation ist schon extrem wichtig, intern, aber wir wollen uns natürlich auch vernetzen und lernen von anderen, was wir auch schon tun, also andere Hochschulen, Gesellschaft und so weiter. Das ist schon noch so ein Aspekt neben denen, die du genannt hast, dass wir die Kommunikation und Vernetzung halt auch sehr stark in den Blick nehmen.
Und wir wollen natürlich die Energie und die Innovationskraft, die in der Hochschule steckt, nutzen und dann viel mehr Impact haben am Ende, als wenn wir das alleine uns ausdenken oder als wenn es ein paar wenige machen. Wir wollen, dass natürlich alle mitgenommen werden.
Da brauchen wir das positive Ziel, dass wir ein übergeordnetes Ziel haben, für das wir brennen und das uns stolz macht.
Ich bin gespannt, in welche Richtung das konkret gehen wird und was für Aktionen jetzt gestartet werden. Gibt es schon irgendwie eine Aktion, die wir ankündigen können? Ist da schon irgendwas geplant? Noch nichts Konkretes ist, aber ich denke mal, es wird so schon viel besprochen.
Ja. Also wir haben selber eine Menge Energie und viele Ideen und wir erfahren auch, dass in der Hochschule eine Menge Leute gibt, die Ideen haben, die Dinge voranbringen wollen. Und da wird sich in nächster Zeit einiges tun. Wir wissen, dass schon Anträge laufen, um bestimmte Projekte zu finanzieren. Und wir wissen, dass auch von Studierendenseite schon bestimmte Initiativen gibt. Healthy HKA ist zum Beispiel schon eine, die schon läuft. Also da passiert gerade schon relativ viel und der Moment ist, glaube ich, auch ganz gut. Mm-hmm.
Healthy HKA, eine Studierendenaktion. Ne? Ja. Ich danke euch sehr, dass ihr hier wart und wünsche euch viel Spaß. Macht ja auch Spaß, was Neues zu bewegen und viel Erfolg mit eurem Vorhaben.
Und wenn wir keinen Spaß haben, dann haben wir was falsch gemacht.
Vielen Dank.
Also wir haben auf jeden Fall zu dritt Spaß. Ja.
Das waren die Professoren Christine Preisach und Andreas Heberle von der Fakultät für Informatik und Wirtschaftsinformatik sowie Olivier Schecker von der Fakultät für Maschinenbau und Mechatronik der Hochschule Karlsruhe. Die drei verstehen sich menschlich wirklich sehr gut. Das merkt man und die haben eine Energie, dass sie wirklich was bewirken können. Ich bin gespannt, was sie alles auf die Beine stellen. Das war's für dieses Mal vom HKA-Podcast. Wir haben noch einige weitere Gespräche mit interessanten Menschen auf Lager. Und wenn ihr auf den Button Folgen oder Abonnieren klickt, erfahrt ihr schneller, wann es eine neue Folge gibt. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt. Tschüss, mein Name ist Anneke Reinsberger.
Der HKA-Podcast. Interessantes aus Forschung, Lehre und angewandter Wissenschaft. Alle Infos zu unseren Studiengängen auch im Netz unter www.h-ka.de.